Wenn man hier vorne steht und Sie sieht, da freut man sich unbändig, dass Sie heute gekommen sind. Wir grüßen auch die drüben in den verschiedenen Räumen der Übertragung. Wir wissen, welche Strapazen Sie auf sich nahmen, aber vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir feiern einen Geburtstag heute. Vor 20 Jahren, im Februar, wurde in ganz kleinem Kreis der Entschluss gefasst, dieses Werk Hilfe für Brüder ins Leben zu rufen. Und doch ist es kein Werk von Menschen. Heute am Himmelfahrtstag soll Jesus, der Herr, vor uns stehen, der ruft: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er sendet uns, er will uns mobilisieren, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, auch jetzt hier in unserem Gottesdienst. Und wir wollen miteinander dieses Missions- und Gebetslied singen: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf in unserer Zeit. Das Gebet um Erweckung und Erneuerung unserer erstarrten Gemeinde und unseres Glaubens. 263 im Gesangbuch, in den Heften, das wird drüben bekannt gegeben, 263 alle 7 Verse. Wir wollen beten. unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns an deinem Sieg und dass du die Macht hast im Himmel und auf Erden. Wir wollen dir an diesem Morgen danken, dass du uns diesen herrlichen Sonnentag schenkst, der uns auch diese Konferenz erst richtig möglich macht. Und wir freuen uns, dass du die Sonne der Gerechtigkeit bist. Du willst in unserem Leben alles erneuern, uns herausholen aus der Schläfrigkeit, uns mobilisieren zum Tun deines Willens. Jetzt gib doch, dass wir dich heute ganz neu erfahren durch dein Wort und durch die Berichte, die wir hören. Und wir gehen mit unseren Gedanken jetzt auch hinaus zu den vielen Plätzen, oft in trostloser Verlassenheit, wo unsere Mitarbeiter heute sind. Du kennst sie, du kennst ihre Schwermut und ihre Traurigkeit, ihre Enttäuschungen. Gib ihnen heute den Aufblick auf dich und die Freude, dass bei dir nichts unmöglich ist und dass du selbst dein Reich bauen willst durch uns, deine schwachen Zeugen. Und wir wollen jetzt auch vor dir alles einfach ausbreiten, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. In unseren beiden Diensten, Hilfe Brüder und Christliche Fachkräfte International, haben wir ein schönes Team und einer von diesen Mitarbeitern ist Andrew Haus, der 12 Jahre in Westafrika im Dienst der SAIM, der Sudan Interior Mission, gearbeitet hat und er wird uns ein Wort sagen.
In den 50er Jahren verließ ein Schweizer Missionar seine Arbeit in Kamerun und fing eine neue Arbeit in Tschad an. 2 Jahrzehnte lang hatte mit großer Mühe gearbeitet und hat eigentlich für seinen Dienst, für seine Mühe nicht viel gesehen. Aber so wie es ist in viele Länder in West- und Zentralafrika, hatte eine kleine Schar von Bororo. Bororo sind Fulani, Pöll, also die sind überall zu finden in Westafrika. Eine kleine Schar hat sich sein Dorf aufgesucht, da war gute Weide für ihren Vieh und die haben ihre Grashütten dort aufgebaut. Ja, und so wie es ist, die Buben, wenn sie gerade nichts zu tun gehabt haben, dann kamen sie zu dem Missionar und hingen einfach ums Haus herum und haben gespielt und getobt. Und der Missionar, obwohl er selber nicht Bororo sprechen konnte, hatte die Jungs einige Bibelverse beigebracht. Haben Bibelversen auswendig gelernt. Vor etwa 3 Jahren wurde eine Krankenstation aufgebaut in demselben Dorf. Die Missionare waren längst zu Hause, aber der einheimische Kirche hat Krankenpflege dorthin geschickt, eine Krankenstation aufgebaut und durch ihren frohen Zeugnis, durch andere Christen sind eine ganze Reihe Menschen zum Glauben gekommen. Eine kleine Gemeinde ist entstanden und zum Staunen, die Christen, ist eine junge Mann, ein Bororo, auch zum Glauben gekommen. Er hat den Weg zu Jesus gefunden und sie staunten noch mehr, als er seine Geschwister mitgebracht und auf einmal, da waren 5, 6, 7 Bororo, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Bororo, wie alle Fulani, sind Muslims und Christ zu werden heißt ausgeschlossen zu sein, ausgegrenzt und so einen Weg aufzusuchen, auf sich zu nehmen, ja, gegen Familie, gegen Dorfälteste zu gehen, es wagt kaum einer. Es gibt wenig Fulani Bororo Christen. Vor einem Jahr oder letztes Jahr war der Missionsleiter in diesem Dorf. Man hat die Krankenstation besucht, die Gemeinde besucht, auf Einladen von der Kirche. Und ein alter Bororo-Mann hat ihn aufgesucht und fragte ihn, ob er den alten Schweizer Missionar kannte. Damals, als er ein junger Mann war, ein Bub war, hat er mit ihm Bibelversen auswendig gelernt. Und er hat gewusst schon damals, dass das die Wahrheit ist. Und jetzt sind seine Kinder nach Hause gekommen und haben die gleiche Botschaft mitgebracht. Die haben dieselbe Verse auch bekommen. Und natürlich hat er den Weg freigelassen und freigemacht für seine Kinder. Er hat sein Ziel erreicht. Er hat das gefunden, was er jahrelang gesucht hat. Nochmal von jemandem zu hören, die Wahrheit, die er damals als gehört hat. Es gibt in ganz West- und Zentralafrika über 20 Millionen Fulani Bororo. Es gibt vielleicht ein paar tausend, die Christen sind. Sehr wenig, weil es so schwierig ist, den Weg mit Jesus zu gehen. Und doch sind hunderte von Mitarbeitern, ob es Fulani oder Bororo sind, ob es Afrikaner sind, ob es Missionare sind, die sich sehr viel Mühe geben, um heute die Fulani Wort Gottes nahe zu bringen. In alle Treue hat jemand einige Jungs Bibelverse beigebracht, vor 50 Jahren. Und 50 Jahre später ging es auf, hat einen Durchbruch geschafft. Da kommen Fulani Bororo zum Glauben. Und Gott baut seine Gemeinde dort, wo es scheint, unmöglich zu sein.
Musik.
Nun singen wir Jesus Christus herrscht als König 123. Anschließend wird dann Ernst Vatter die Predigt halten. Er war bei der Gründung des Werks Hilfe für Brüder damals mehrere Jahre Vorsitzender dieser Arbeit und ganz wesentlich bei der Gründung beteiligt. Ich sage die Zeile immer im Voraus dann, die wir singen, weil wir drüben andere Bücher haben und dass dann keine Verwechslung passiert. Jetzt zunächst den ersten Vers 123. Jesus Christus herrscht als König. Ihm, o Wundergaben. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen.
Der Sünder ihm die Herzen, sag ihr Amen in die Scherzen, sag ihr Amen in die Not. Wunden wissen, Wunden heilen, Eisen weiß er auszuteilen.
Ich auch auf der tiefsten Stufen.
Als ich noch so drüber nachdachte gestern, was man hier sagt, wo alle Leute doch schon alles wissen, und welches Bibelwort und welchen Text ich nehmen soll, da hatte ich ein Telefongespräch mit einem Missionar am Ende der Welt. Er wurde vor einigen Tagen zum vierten Mal überfallen. Zusammen mit einem jung angekommenen Missionar, die Pistole am Kopf, total beraubt, Audi, Auto bis zu den modernen Turnschuhen, überhaupt nichts mehr. Und er sagte, weißt du, das ist schon ein ganz eigenartiges Gefühl, die Pistole am Kopf. Wir haben, nachdem es vorüber war, zwei von den Gangliedern, die wir kennen in der Hauptstadt, sie arbeiten im Slumgebiet der Hauptstadt, die kennen wir, die kamen zum Glauben, und haben sie aufgesucht und gefragt, wer das wohl gewesen sein könnte. Die wussten sofort Bescheid, welche Gang oder Bande es war. Und er sagte, nach zwei Tagen vermittelten die uns ein Gespräch mit denen, die uns überfallen haben. An einem unbekannten Ort für die Polizei. Sie trafen sich dort, sagte er mir gestern am Telefon. Und er musste dann 500 Mark zahlen und bekam all das wieder zurück, was ihm gestohlen haben. Und er sprach mit ihnen, dass er keine Anzeige erstattet, dass er ihnen vergibt. Und sie sagte ihm, gut, du kannst weiter in den Slum kommen. Wir garantieren dir, dass dir nichts mehr passiert. aber andere auszurauben musst uns weiterhin erlauben. Und da dachte ich mir, der Text, der mir schon im Kopf rumging, ist wohl der richtige. Ein Text, der nicht oft vorkommt in den Predigten, in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da heißt es, doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen Lauf mit Freuden vollende und den Dienst zum Abschluss bringe, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für das Evangelium von der Gnade Gottes abzulegen. Hier redet einer, liebe Gemeinde, dieses Wort zum offiziellen Schluss seines Dienstes, der Paulus. Es ist für ihn eine Art Zusammenfassung seines Dienstlebens für Jesus. Und dieses Wort packt mich immer wieder und bewegt mich. Nicht nur wegen der wohltuenden Radikalität des Wortes, sondern auch im Blick darauf, was an Erfahrungen, Erkenntnissen, Erhörungen, Enttäuschungen, Treue, Freude, Leid und totale Ergriffenheit in diesem Vers steckt, ja, den Hintergrund von diesem Vers überhaupt bildet. Ich möchte das, was ich sage, in zwei Punkten zusammenfassen. Erstens, hier ist einer, der vom Evangelium gepackt wurde. Das spürt man aus diesem Wort heraus. Ich habe nichts anderes im Sinn, als Evangelium zu treiben. Das sind nicht Worte wohl überlegter theologischer Präzision an irgendeinem Schreibtisch ausgedacht. Es sind auch keine Worte, die salopp die Erleichterung ausdrücken, endlich in den Hafen des Ruhestandes einzusegeln, wie man es heute laufend hört. Nein, man merkt in diesem Vers, es erfüllt ihn das Staunen, das Wunder, die Kraft der frohmachenden Botschaft und damit eines Lebens mit Jesus Christus, das ihm alles war und der ihm alles galt in seinem Leben. Wie konnte er jubelnd ausrufen, und das ist ja nichts anderes wie ein Jubelruf, oh welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes über Gottes unbegreiflichen Weg. Oder ich denke an das, was in geballter Weise im zweiten Teil des Kapitel 8 des Römerbriefes er ausruft, viermal hintereinander. Und ich denke an manchen Missionar, auch an den und die beiden mit den Pistolen am Kopf. Wer, 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 wer kann uns anklagen? Wer kann uns verurteilen? Wer kann gegen uns sein? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Da werden diese Worte auf einmal existenziell. Da ist er gekreuzigt, das merkt man aus diesem Text. Der Mittelpunkt, wo er weiß, er gab mir alles und ist mir alles im Leben, komme, auch was da wolle. Was für eine Identifizierung mit Jesus und seinem Wort. Sein Leben hatte Sinn und Ziel in und mit Jesus gefunden. Alles andere war für ihn wertlos, weil es ja nur gottlos war. Mein Leben ist Christus. Ich werde nie vergessen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben als ganz junger Prediger, der angefangen hat, verdonnert wurde, meinen ersten Hausbesuch zu machen. Und zwar bei zwei leiblichen Schwestern, die schon 20 Jahre unheilbar krank im gleichen Zimmer im Bett lagen. Und ich dachte, also was Schlimmeres gibt es ja nicht. Höchstens in Ludwig Hofacker Kirche predigt. Und ich sagte, was sage ich so, zwei Frauen, 20 Jahre im Bett und ein junger Mann, Bimberl ist gesund, die werden doch sagen, der hat doch leicht reden. Ich werde es nie vergessen, als ich zaghaft und zögernd da reinkam, da haben die beiden unisono gerufen, endlich kommen sie. Ich habe nicht viel geredet, die haben geredet. Ich habe sie oft besucht. Da habe ich etwas gemerkt, in 20-jähriger Krankheit herangereift, von Liebe und Hingabe an diesen Jesus Christus, das mich immer wieder zu ihnen getrieben hat, weil ich von ihnen getröstet wurde. Ja, ein gepackter, zwei gepackte Frauen vom Evangelium, oder ich denke an den Traugott Hahn, dessen Frau ja sehr jung, sehr schwer krank wurde und dann starb, als ihn eines Tages ein Geschäftsmann aufsuchte nach dem Besuch seiner kranken Frau, sagte er zu ihm: Herr Hahn, dieser Besuch hatte mehr Wirkung in meinem Leben als 100 Ihrer Predigten. Da merkt man etwas von Menschen, gepackt von Jesus und seinem Wort. Und das Zweite. Und aus diesem ergriffen sein, in dem Wort die Hingabe. Er sagt hier, mein Leben ist nicht der Rede wert. Jedes Mal macht dieses Wort mir zu schaffen. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Das ist doch überwältigend. Besonders wenn man an den Begriff Freiheit denkt und ihn vergleicht, anstatt von den Möglichkeiten über sein Leben unabhängig von der Meinung anderer zu verfügen und seine Persönlichkeit auf Kosten anderer entfalten zu können, sehen wir die Hingabe, die ganz tief verankert war in Jesus. Und hier sind wir doch am Knackpunkt der Mission daheim und in aller Welt. Am Knackpunkt des Auftrages Jesu für uns, für seine Kinder. Was verstehen wir denn unter Hingabe, liebe Gemeinde und Freunde? Wenn da jemand als Krankenschwester oder Sozialarbeiterin aus Hingabe heraus in irgendeine Gegend Afrikas geht, um ihr Leben unter AIDS-Kranken oder AIDS-Weisen zur Verfügung zu stellen, hören wir da nicht laufend in unseren Gemeinschaften und Gemeinden Ausdrücke wie: Ach du Arme, pass ja auf dich auf, dich könnten wir doch auch daheim gebrauchen. Was spielt sich denn ab in den Köpfen unserer Christen bei uns? Ist man da noch gepackt von der Liebe, von der Kraft, von der Zuwendung Jesu? Oder leistet man seine christliche Pflicht ab, aber bitte immer nur in angenehmen, sicheren Verhältnissen? Paulus sagt dort im 1. Korintherbrief: Ich werde allen alles, um einige zu gewinnen. Er gab seine freie Zeit, sein bequemes Leben, seine Sicherheit. Er gab alles auf, als er einmal mit Jesus zusammenkam, um einige hineinzubringen in die Gemeinschaft mit ihnen. Er wollte weiter sagen: Wir haben oft Plakate auf den Autos, ein Herz für Kinder. Wäre nicht einmal was anderes, wenn wir eins hätten, ein Herz für Verlorene. Ein Herz für Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Nicht nur am Ende der Welt, sondern auch daheim. Ein Herz. Hingabe. Ich denke an den Missionar auf einer Insel in der Südsee. Ich saß vor ihm und er weinte vor mir. Dieser Mann mit 4 Kindern, weil er sein letztes Kind hergeben musste in ein Schülerheim, das weit weg war von seiner Insel. Und er sagte mir ernst: Ich verkrafte es hier nicht mehr, dass auch das Vierte noch wegkommt. Auch wenn ich es im Jahr 2-mal sehe. Und was hat da Hilfe für Brüder, Hilfeleistung gestellt über die Jahrzehnte, um Missionarskinderbetreuung an verschiedenen Stellen zu ermöglichen. Aber er gab es her unter Tränen. Sein Jüngster war auch sein Liebster, sein Verwöhntester, ist ja klar. Aber da habe ich gemerkt, Hingabe. Darüber wird ja wenig geredet. Hingabe ist ja nicht nur ein Empfinden, mit glaubensgeschwellter Brust zu sagen, nun gebe ich alles hinein. Es ist schon so. Je mehr ich mich zur Verfügung stelle, desto Jesusbedürftiger werde ich in meinem Leben. Wir brauchen ihn, wir schreien zu ihm, wir schmiegen uns an ihm. weil in der Hingabe alles scheinbar einkalkuliert, sichere, verfügungsmäßige uns aus den Händen gleitet. Hier verstehen wir, was der berühmte Philosoph Kierkegaard einmal sagte. Des Christen keine Vollkommenheit ist seine Gottesbedürftigkeit. Er braucht ihn, weil er sonst nichts mehr hat. Was meinen Sie, die Schwester Brigitte, die damals aus der DDR kommend auf den Ruhestand hinging und sagte, Herr Jesus, ich möchte dir irgendwie noch dienen. Mit 60, das ist eigentlich zu früh. Und der Herr zeigt dir deutlich nach Sibirien. Und dort hinten, hinter Omsk drüben, da arbeitet sie Mutterseelen allein an Kindern, an Teenagern. Und 70, 80 Kinder treffen sich in ihrem kleinen Wohnzimmer. Und sie erzählt von Jesus, und zwar mit einer Weise, wo einem das Herz aufgeht, mit Freude. Von der Frau redet kein Mensch. Die Frau kommt in keinem evangelikalen Blatt. Aber sie ist irgendwo dahinter, weil Jesus sie gepackt hat und weil sie sagt, mein Leben möchte ich diesem Herrn zur Verfügung stellen. Ich meine, Hingabe heißt immer etwas zu sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und wer geht denn? Ich denke da immer wieder an solche, die warten drauf, dass man ihnen hilft, dass man ihnen beisteht. Paulus sagt, mein Leben ist nicht der Rede wert. Da meint er nicht, dass Sterben immer leicht sein muss, sondern meint, Christus ist mein Leben. Und er sagt das im Wissen vom Psalm 139, Vers 5, von vorne und von hinten hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist solches Wissen für mich. Er weiß, er bringt ihn durch und er macht's recht und mein Leben hat nur Sinn, wenn es von ihm erfüllt ist. Nicht fromme Selbstverwirklichung steht dahinter, sondern Herr, was willst du von mir? Ich bin bereit. Es hat mich bewegt, als ich kürzlich las von Hauskreisen in Japan, die wachsen, die aber eine Regel haben. Wenn kein Außenstehender mehr kommt, wird der Hauskreis geschlossen. Damit es nicht eine Bauchnabelschau von Gläubigen wird. Hat mich bewegt. Ja, Manometer. Da steckt doch was dahinter. Das ist kein liebgewordener Kreis, den man zu Tode pflegt. Zu wandelnden geistlichen Salzsäulen. Sondern da merkt man, was Luther einmal sagte, alles, was nicht im Dienst für Jesus steht, wird ein Raub des Teufels. Da hat man gemerkt, unser Auftrag als Gemeinde, Hauskreis, ist an die Hecken und Zäune zu gehen, Menschen reinzuholen. Es hat mich so bewegt, als ich kürzlich las von General Booth, dem Gründer der Heilsarmee. Ich dachte, Mann, wenn das möglich wäre. Er sagte, wenn es mir vergönnt wäre, meine Missionskandidaten für 24 Stunden in die Hölle zu schicken, würde ich es mit Freuden tun. Sie würden dann erkennen, was verdammt sein bedeutet und welche kostbaren Wert eine Seele hat. Sind wir vielleicht Menschen, ich inklusiv, die keine Verlorenen mehr sehen, um uns herum und dann auch nicht am Ende der Welt? Ja, ich bin überzeugt und könnte mir vorstellen, dass dann ein Stück vermehrter Hingabe für andere aus meinem Leben herauskäme und sichtbar würde. Paulus sagt, mein Leben ist nicht der Rede wert. Wenn ich nur den Auftrag, ihr sollt meine Zeugen sein, wenn ich diesen Auftrag, das Evangelium weiterzuleben und weiterzusagen, erfülle, dann hat mein Leben wirklich Wert. Und wenn dann Konferenzen sind, wie kürzlich in China, wo man von allen Seiten bombardiert wird, von Universitäten, Privatschulen, Wirtschaftsinstituten und Regierungsstellen, doch Lehrer zu schicken, dringend benötigt, womöglich gestern statt morgen, und dabei hinzugefügt wird, aber nicht für 3 Monate, sondern wir brauchen Leute, die einige Jahre ihres Lebens zur Verfügung stellen in unserem Land. Nicht nur, um was beizubringen, sondern wir wissen, die wollen auch christlich leben. Oder ich denke, unser Missionsleiter kam in diesen Tagen von Burundi zurück, wo Einheimische in eigener Kraft eine Klinik gebaut haben. Und die warten nun auf Krankenschwestern, die ihnen helfen, wenigstens die Iren für ein paar Jahre anzuleiten, dass sie selber machen können. Habe ich riesig gefreut. Da sind Türen offen, man könnte noch vieles erwähnen, hört man heute noch. Hingabe. In Sydney wurde ein Mann berühmt, er war Trinker, der Edgar Stacey. Und er wurde von einem Christen im halb betrunkenen Zustand zu Jesus geführt. Und er kam in Gottesdienst und einige Zeit später hörte er im Gottesdienst eine Predigt von einem Evangelisten. Und er rief in den Saal hinein, Ewigkeit, Ewigkeit, wenn nur jemand dieses Wort allen in Sydney zurufen würde. Das hat diesen Mann getroffen. Diesen geretteten Säufer mit einem kaputt körperlich gebrochenen Dasein. Und er kaufte sich Kreide. Und Tag aus, Tag ein schrieb er das Wort Ewigkeit auf die Gehwege der Stadt Sydney. Am Eingang von Bahnhöfen, an Geschäftshäusern, an Fußübergängen, er wurde zu einer Legende. Und seine Handschrift ist an zwei wichtigen Punkte in der Stadt eingraviert. Und kürzlich bei dem Feuerwerk über den berühmten Hafen von Sydney, da konnte man zur Jahrtausendfeier, da konnte man im Feuerwerk in der Handschrift von Stacey das Wort Ewigkeit lesen. Ewigkeit. Das war sein Auftrag, so ganz anders, als ich mir es vorstellen würde. So ganz anders, wie wir es planen würden. Aber dieser Mann, wie gesagt, körperlich verbrochen, zerbrochen. Er hatte das als Auftrag gesehen und weitergetragen. Und Leute haben es nicht weggewischt. Sie wurden bewegt. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Aber Jesus ist der Rede wert, sagt Paulus. Natürlich gibt es auch Situationen im Dienst, in der Hingabe, wo es einem so geht, dass einer sagt, nach so vielen Jahren in dieser Stadt, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich bringe nichts mehr fertig. Und dann einer zu ihm sagte, nur vier Worte, dann versuch's doch mal mit Tränen. Versuch's doch mal mit ganz Hingabe. Versuch's doch einmal, dass du alles andere wegtust, nur noch für diese Aufgabe da sein. Vielleicht ist der Nachbar. Vielleicht ist irgendein Schrei aus der Ferne, in irgendwelcher Aufgabe. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Aber wenn du rufst, Herr, dann möchte ich da sein wie ein Einser. So wie dieser Missionar, den ich am Anfang erwähnte, mir am Telefon sagte, wir bleiben da. Wir machen da weiter, auch der Junge macht weiter. Der vorhin so selbstbewusst geflötet hat, ich würde das auch gern mal erleben, überfallen zu werden. Der sagt, dem hat es die Sprache verschlagen. Der sagt, es langt mal einmal. Und trotzdem, da bleiben wir. Und sehen Sie, wir brauchen nicht große Zahlen und Riesenberichte. Was wir brauchen, sind Menschen. Menschen, die von Herzen sagen können, Herr, mein Leben ist nicht der Rede wert, wenn du nicht zum Zug kommst. Nicht jeder kann in alle Welt, aber jeder hat Nachbarn. Im Haus, in der Nachbarschaft. Wir sind Christen in einer Gemeinde. Sagen wir doch denen, die hinausgehen, Gott sei Dank, dass du gehen darfst. Geh so schnell wie möglich. Wir beten für dich. Und Paulus, er dient weiter im Gefängnis. Und er ruft dann aus dem Gefängnis auf die Todesstrafe wartend heraus, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch in dem Herrn. Das war nicht Euphorie. Das war der Ausruf tiefster Geborgenheit. Weil er wusste, ich bin geborgen in der unwandelbaren Liebe und Treue in unserem Herrn Jesus. Daraus kommt dieses Wort. Nicht aus moralischer Aufrüstung oder besonderem Glaubenszulag, sondern weil er sich hielt an den, der gesagt hat, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich komme zum Schluss. Ich kenne den Mann schon jahrzehntelang. Er heißt Peter. Und dieser Peter ist Missionarsohn. Es hat ihm gestunken, wie oft er umziehen musste mit den Eltern. Und sein Wunsch, nachdem er geheiratet hat, auch eine gläubige Frau, war der, ein Haus zu kaufen und in dem Haus mal sesshaft zu bleiben und nicht schon wieder umziehen müssen. Er hatte auch einen anderen Beruf. Und als die beiden einzogen in dieses Haus und sich freuten, im Laufe der Zeit wurden sie unruhig. Sie fingen nun an zu beten, Herr, was willst du uns mit der Unruhe sagen? Liegt es an dem Haus? Sollen wir das wieder verkaufen? Willst du was anderes von uns? Und er sagte, das ging über Monate. Und wir waren dann so weit und sagten, Herr, wir sind für alles bereit, aber zeigst du uns. Ihm wurde nichts deutlich gezeigt. Und eines Tages kam in seiner Stadt so eine Art Sturm Lothar. Sein Haus war bewahrt. Und als er, nachdem alles rum war, die Türe öffnete, da lag vom Nachbarngrundstück ein großes Schild direkt vor seiner Haustür. Auf dem stand For Sale, zum Verkauf. Und er sagte, nun wussten wir, was Gott von uns will. Wir haben es verkauft und sind ganz in den Dienst getreten. Das war seine Berufung als Missionar. Ob es heute vielleicht heißen wird, über dein und mein Leben For Sale, meine Ambitionen und Karriereorientiertheit, wo Jesus nur noch am Rande oder am Sonntagmorgen vorkommt? Ob das bei mir heißt For Sale, meine Bequemlichkeit, mein Herumkriechen auf dem Rasen, damit er ja nicht größer wird, die Halme wie im Nachbarsgarten? Heißt das vielleicht For Sale, meine christliche Wohltemperiertheit, wo ich fuchsteufelswild werde, wenn mich jemand rausbringen könnte? For Sale, zum Verkauf. Paulus sagt, mein Leben ist nicht der Rede wert, wenn ich nur den Auftrag vollende, den ich von meinem Herrn Jesus empfangen habe, sein Evangelium zu treiben. Solche Leute brauchen wir heute daheim wie draußen, wo drüber steht, For Sale. Weil wir einen gefunden haben, der unser Ein und unser Alles ist. Amen.
Wir antworten mit dem Lied von Karl Heinrich von Bogatzky, Missionslied, damals in Halle entstanden, in der Erwickung um August Hermann Franke. Sollte eigentlich in die Militärlaufbahn gehen, das war der Wunsch seines Vaters. Er hat ihn dann enterbt, weil er eine Leidenschaft für Jesus hatte und wurde ein großer Missionar an den Adelshöfen Deutschlands. Wir singen dieses Lied, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, 241, die Verse 1 bis 4. Herr, lass doch das noch einmal geschehen, wie damals in der Urchristengemeinde. Heute, dass wir uns hingeben in deinen großen Dienst. Du barmherziger Herr, du, dich hat gejammert über der Verlorenheit unserer Welt. Du hast dein Leben hergegeben. Du hast Knechtsgestalt angenommen. Und du hast gelitten und den Tod ertragen, damit es eine Versöhnung gäbe, eine Errettung und eine Erlösung. Du hast dich vom Vater senden lassen als der große Missionar. Und wir können die Hingabe so schlecht tun. Wir sind so ich-bezogene Leute, Herr. Mach uns das immer wieder neu groß, wie du uns rufst, wie du uns senden willst. Ob draußen in der großen Ernte oder daheim an unserem Platz, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir wollen Frucht schaffen für dich und wir wollen, dass das geschieht und dass du wirken kannst. Wir wollen uns auch heute von dir neu senden lassen in die Aufgaben, damit du mitten in dieser dunklen Welt dein Reich der Gerechtigkeit aufrichtest. Herr, tu du dies bei uns. Es sind so viele Dinge, wo wir nicht in deinem Gehorsam stehen. Das ist uns leid und wir wollen das vor dir bekennen und frei werden, aber fröhlich von hier dann nach diesem Tag wegziehen, weil du segnest, weil deine Kraft uns erfüllt, weil du etwas Neues schaffen willst. Und so bitten wir dich um Erneuerung unserer Gemeinden, aber auch um deine Boten, wo sie auch jetzt draußen im Dienst stehen. Gib du ihnen Kraft und Freude und lass das Wort nicht leer zurückkommen. Und ganz besonders beten wir für deine bedrängte und verfolgte Gemeinde in so vielen Ländern im Hass des Islam, des erstarkten Hinduismus und Buddhismus, dort wo die Gottlosigkeit sich so stark gebärdet. Herr, gib doch, dass sie unerschrocken dich bekennen und dein Evangelium weitersagen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch mal Platz. Ich hoffe, Sie haben dieses Programm, es liegt hinaus, das gelbe Programm. Den ganzen Tag zieht sich das, die große Ernte, wenige Arbeiter, Herr, sende Arbeiter, bis zum Abschlussgottesdienst mit der Sendung der Mitarbeiter um 15.30 Uhr. Auch wenn Sie es nicht geplant haben, wir freuen uns, wenn Sie sagen, jetzt bleiben wir doch noch da. Wir haben das Essen, ich weiß nicht, die Frauen machen das immer mit großer prophetischer Gabe, ich glaube für 550 Leute haben dieses Mittagessen gerichtet. Wunderbar, bleiben Sie einfach, Sie sind unsere Gäste heute, auch in den Pausen, das sind Pausen der Begegnung, wo man sich auch informieren kann. Soll etwas von dem Wirken Jesu heute hörbar werden, was Jesus heute wirkt, auferstandener Herr. Das ermutigt, das macht fröhlich, das gibt neuen Ansporn. Für uns hier, wir haben nachher um 11 Uhr drüben im großen Saal Berichte von Mitarbeitern von christlichen Fachkräften international aus Tansania, Nepal, Tschad, Thailand, Brasilien, Haiti, Sambia. Kürze, nur ein Einblick und dann ist schön, dann kann man auf Einzelne auch zugehen. Hier haben wir erstmals einen Bericht, Professor Yim, der sich sehr gut in Nordkorea auskennt. Ich freue mich, dass das heute Morgen möglich ist. Berichte aus Hilfe für Brüder, Eva Maria Munsinger, die so lange in Pakistan war. Was ist aus den alten Projekten von Hilfe für Brüder geworden? Nur zum Danken. Andrew House von Westafrika, Angelika Wohlenberg unter den Masais in Kenia und Michael Menne, der eben aus Angola zurückgekehrt ist, in diesem schrecklichen Bürgerkrieg, der kein Ende findet. Und was ist geschehen mit der Arbeit, mit dem, was Sie hier unterstützt haben? Ich möchte Ihnen danken für Ihre Gaben. Mir ist das Wichtigste in meiner Mitarbeit, Ihnen zu danken. Und man kann das mit Worten schlecht machen. Mich bewegt das immer, jede noch so kleine Gabe, weiß, was dahinter steht, an Liebe zum Werk Jesu. Und uns ist das immer auch so eine Verpflichtung. Wir beten oft, dass kein Pfennig davon irgendwo verloren geht, sondern dass daraus Frucht für die Ewigkeit sichtbar wird. Ganz herzlichen Dank auch für alle Gaben, die Sie heute einlegen, die für die beiden Werke Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international bestimmt ist. Wir haben von allen Vorträgen, Predigten und so weiter Kassetten, so jetzt auch von diesem Gottesdienst, das wird dann schon im Lauf des Vormittags angeboten werden können. Die anderen muss man dann zuschicken oder das können Sie auch fragen, wie sie auch kopiert werden. Das hängt davon ab. Auch von den Berichtseinheiten gibt es dann immer Tonbandkassetten zum Preis von 4 Mark. Nur das Zusenden, das kostet ja noch das zusätzliche Porto. So, haben wir jetzt noch was vergessen? Habt ihr das Seminar, Andrew, für Interessenten heute? Und wann wird das sein? Um 12:30 haben wir neu noch eingeschoben. Für Leute, sagen wir mal ganz unverbindlich hören, was wäre, wenn ich selber noch hinausgehen würde. Ob Sie im Ruhestand sind oder Leute mitten im Berufsleben, Sie können unverbindlich daran teilnehmen. Um 12:30 muss nur fragen im Raum. Dort wird auch dieser Videofilm gezeigt von den Slums von Kairo in der Mittagspause. Für die, die ihn noch nicht kennen, aber auch die Begegnungen sind. Wir sind so glücklich, dass gerade die richtige Temperatur ist und der Sonnenschein. So wollen wir das ganz genießen heute. Und jetzt wollen wir um den Segen bitten, dass der Herr auf diesen Tag seinen Segen lege, auf unsere Gespräche, auf all das, was heute gesprochen wird, aber auch auf Ihr Leben. Dass Sie etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.